Wir leben in bewegten Zeiten. Auf der einen Seite stehen Krisen und Kriege, auf der anderen der Ausbau erneuerbarer Energien oder innovative Technologien, die unsere Leben für immer verändern werden. In unserem Podcast Weltbewegt geht es um Themen, die Politik und Gesellschaft beschäftigen und national wie international Debatten auslösen. Wir schauen historisch, aktuell und in die Zukunft gerichtet auf die großen Fragen unserer Zeit. Sei es im Zuge unserer öffentlichen Veranstaltungen oder im persönlichen Gespräch. Mein Name ist Laura Räuber. Ich bin in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für die Podcasts zuständig und damit herzlich willkommen zu Weltbewegt. Heute geht es um die Rückkehr des Krieges nach Europa. Krieg kennen die meisten von uns gar nicht. Über Jahrzehnte sind wir in Europa in Frieden aufgewachsen. Doch mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist er in vollem Umfang auf unseren Kontinent zurückgekehrt. Seit Februar 2022 toben Kämpfe, die bereits Hunderttausende das Leben gekostet und Millionen von Menschen aus ihrer Heimat vertrieben haben. Das folgende Gespräch, eine Veranstaltung des Schelling-Forums der BRDW in Würzburg, fand dort am 24. Juni 2025 im Gartenpavillon des Julius-Spitals statt. Sie hören Jana Puljarin, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations und seit Januar 2020 Leiterin des Berliner Büros. Sie tritt häufig als Kommentatorin und Autorin in Erscheinung, so etwa in der Zeitschrift Internationale Politik. Martin Schulze-Wessel, Professor für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Von 2012 bis 2016 war er Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Von ihm erschien das Buch Der Fluch des Imperiums, die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte. Und Carlo Massala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München und ebenfalls Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Zuletzt erschien von ihm das Buch Wenn Russland gewinnt, ein Szenario. Es moderiert Katrin Karlweid, Journalistin und Publizistin. Sie studierte Politikwissenschaft und Russisch. Für die Süddeutsche Zeitung berichtete sie als Sonderkorrespondentin für Mittel- und Osteuropa. Welche historischen Vorstellungen liegen dem militärischen Vorgehen Russlands zugrunde? Welche Folgen hat der Krieg für Deutschland und die Europäische Union? Und wie kann eine europäische Sicherheitsarchitektur aussehen, die den vielen Herausforderungen der Gegenwart gerecht wird? Darum geht es in dieser Folge. Und los geht's.
Sie sind heute hier für ein wirklich schweres Thema. Unser Thema lautet die Rückkehr des Krieges, die Herausforderungen des russischen Imperialismus für Europa. Sie werden gemerkt haben, wenn Sie das Plakat gesehen haben oder die Ankündigung, dass am Ende dieses Titels ein Fragezeichen fehlte. Denn dass es einen russischen Imperialismus gibt, einen neuen und einen alten, das ist, unterstelle ich mal, für die, die hier auf dem Podium sitzen, unstreitig. Für die meisten von Ihnen womöglich auch. Wir wollen uns heute Abend damit befassen, warum das möglicherweise so ist und welche Ideen und historischen Denkmuster dieser imperialen Politik zugrunde liegen, die sich durch die russische Geschichte zieht und die sich ja nicht nur im Angriffskrieg auf die Ukraine zeigt. Mit welchen Methoden und mit welchen Mitteln wird diese Politik verfolgt und wie wirkt sich das auf Europa aus? Und kann eine europäische Sicherheitsarchitektur aussehen, die dieser Herausforderung Rechnung trägt? Aber Sie sind natürlich nicht nur gekommen, um über den russischen Imperialismus zu hören, denn die Rückkehr des Krieges können wir nicht diskutieren, ohne nicht die aktuelle Großlage in den Blick zu nehmen und uns auch damit zu befassen, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Denn auch vor der Haustür, jenseits von Europa, müssen wir den Kriegseinsatz im Iran diskutieren und die Rolle der Amerikaner, die Verschiebung der politischen Prioritäten Washingtons und die Langfristfolgen. Denn die haben wiederum natürlich Rückwirkungen auf unser Ursprungsthema, so möchte ich es mal nennen, auf Russland, die Ukraine und Europa. Darüber wollen wir gemeinsam nachdenken und diskutieren und Ihnen, wie gesagt, am Ende die Möglichkeit geben, zu fragen, zu kommentieren, zu widersprechen Ich werde Sie einhegen, wenn Sie lange Vorträge halten, aber dazu kommen wir später. Ich schlage also vor, dass wir, bevor wir uns der Geschichte und den Kontinuitäten zuwenden, erstmal ganz kurz auf diese Großlage schauen. Denn heute ist ja auch NATO-Gipfel, der beginnt heute Abend. Der sogenannte Waffenstillstand, falls er hält, zwischen Iran, Israel und den USA, ist in Kraft getreten. Herr Masala, Sie haben in einem Artikel in der Zeit vor ein paar Tagen mit dem Titel »Legal, legitim, egal« festgestellt, dass der Einsatz Israels im Iran völkerrechtswidrig, ich sage das langsam zum Verstehen, völkerrechtswidrig, aber politisch legitim und zugleich strategisch hochproblematisch sei. Also ein Ja-Aber. Das haben Sie aber geschrieben, bevor die Amerikaner Fordo gebombt haben. Gilt das immer noch?
Naja, ich habe das ja bezogen sozusagen auf die israelische Kampagne. Es ist aus einer, also wenn Sie jetzt die Amerikaner in diese Gleichung mit reinziehen, dann ist das Argument, mein Punkt war ja, wir diskutieren das sehr verengt und man kann durchaus eine differenzierte Betrachtungsweise an den Tag legen, wonach das völkerrechtlich, wie gesagt, illegal ist. Man kann durchaus aus israelischer Perspektive sagen, das ist politisch legitim und strategisch hochrisikoreich. Ich würde das Argument der politischen Legitimität des amerikanischen Einsatzes da nicht reinziehen. Und ich glaube, der war durch andere Dinge motiviert.
Ja, trotzdem ja. Muss man die Frage nach dem Völkerrecht stellen. Man kann ja nicht die Amerikaner rauslassen bei der Debatte.
Genau, also völkerrechtlich war völkerrechtlich das sozusagen, legitim war. Völkerrechtlich ist das eindeutig nicht legitim, was die Amerikaner da gemacht haben. So, die können im Gegensatz zu den Israelis, wo es ja so eine völkerrechtliche Figur in der Minderheitenmeinung gibt, die darauf verweist, dass sich ja der Iran und Israel im Kriegszustand befinden und von daher das völkerrechtlich durchaus legitim sein könnte, was die Israelis da gemacht haben, meines Erachtens nicht überzeugend, kann man für die Amerikaner keinerlei völkerrechtliche Argumentation.
Also was Sie sagen ist, dass die Motivation von Trump mit Völkerrecht nichts zu tun hatte, beziehungsweise nicht nach diesem Kriterium bewertet werden muss, sondern nach der Frage seiner taktischen oder strategischen, wenn es welche gibt, Überlegungen.
Das ist in der Tat richtig und es gibt einen interessanten Artikel in der New York Times, also ich meine jetzt als Wissenschaftler, ich sage es jetzt mal sehr zynisch, hat man ja jetzt den Genuss, dass immer mehr Informationen rauskommen und da sich dann das Bild ergibt, ne? Und ich hatte bei der Frage, bevor die Amerikaner aktiv eingegriffen haben, bin ich gefragt worden, was denn ein Motiv sein könnte. Und ich habe dann gesagt, naja, ein Motiv könnte sein, dass Trump sieht, dass die Kampagne der Israelis relativ erfolgreich ist und dann jetzt sozusagen symbolisch den Schlusspunkt setzt, um den Erfolg sich zuschreiben zu können. Und in der Tat ist das ein Motiv gewesen, was die New York Times berichtet, dass bei der Entscheidung, warum die Amerikaner jetzt sich da aktiv einmischen, eine maßgebliche Rolle gespielt haben soll.
Wenn man die Psychologie von Herrn Trump mit einbezieht, muss das eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Frau Pullerin, gibt es völkerrechtlich unterschiedliche Maßstäbe oder Standards für Russland und Israel? Also sind wir bei Russland strenger in der Debatte als bei Israel mit Blick auf diese letzten Tage?
Also ich habe das in der Diskussion in den letzten Tagen, in der politischen Diskussion beobachtet. Ich habe beobachtet, wie zum Beispiel Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der CDU, im Deutschlandfunk dieses Argument gemacht hat. Der hat quasi gesagt, wir können nicht beide Fälle miteinander vergleichen, weil Russland einen imperialistischen Angriffskrieg führt, um Territorium zu erobern, um ein Land zu besetzen und auf Linie zu bringen. Und in dem anderen Fall ist es eben quasi für die Freiheit, Demokratie Israels und um die Welt vor der iranischen Bedrohung zu schützen. Als ich das morgens im Radio gehört habe, und das war nicht der einzige Fall, habe ich dabei sehr große Bauchschmerzen entwickelt. Das ist gar nicht so sehr, weil ich so romantisch bin und noch an das Völkerrecht glaube. Ich glaube, ich bin der Überzeugung, da müssen wir feststellen, das Völkerrecht erodiert überall. Die internationale Ordnung, oder so wie wir sie kannten, war nie perfekt. Aber ich glaube, sie hatte eine größere Bindungskraft. Oder Staaten haben sich dann letztendlich immer mit Ausnahmen, siehe der Irakkrieg, daran gehalten. Aber ich glaube, wir sehen jetzt die zunehmende Erodierung. Aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was wir in Deutschland mit Freude zur Kenntnis nehmen sollten. Wir haben von dieser regelbasierten Weltordnung sehr profitiert. Wir haben davon profitiert, dass gewisse Regeln gelten und nicht nur die Macht des Stärkeren. Und ich finde, in dieser Gleichsetzung gibt es quasi ein westliches Völkerrecht oder eine westliche Interpretation und den Rest. Und das ist etwas, Das finde ich sehr schwierig, weil man Tür und Tor öffnet für diese Interpretation. Also was für den einen eine Befreiung ist von einer iranischen unmittelbaren Bedrohung oder was für den einen ein Einmarsch ist, um Freiheit wiederherzustellen oder zu garantieren, kann eben ja danach auch benutzt werden von Akteuren wie zum Beispiel Russland, die ja auch ihre Ukraine-Invasion mit allem Möglichen gerechtfertigt haben, unter anderem mit dem Genozid an der Bevölkerung, dem angeblichen Genozid an der Bevölkerung im Donbass. Und deswegen sehe ich das mit großer Besorgnis. Und ich glaube vor allen Dingen, das wäre mein letzter Punkt, diese Regierung und auch die letzte Regierung haben ja immer sehr betont, wir brauchen die Länder im globalen Süden, wir brauchen neue Partnerschaften, gerade weil wir nicht mehr wissen, ob wir uns auf die USA verlassen können und gerade weil wir mit Blick auf China nicht mehr so abhängig sein wollen. Das heißt, wir brauchen Wirtschaftskooperation, wir brauchen Rohstoffe. Und ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, wie so eine Argumentation in der Welt ankommt, wenn quasi der Westen für sich in Anspruch nimmt, zu definieren, bei einer Völkerrechtsverletzung, das ist eine gute Völkerrechtsverletzung und das ist eine schlechte Völkerrechtsverletzung. Das öffnet Tür und Tor und ich habe das, wie gesagt, nicht gerne gehört.
Ich würde die Frage gerne noch mal ein bisschen flapsig formuliert an Sie weitergeben, Professor Schulze-Wessel. Ist Russland schuldig und Israel halbschuldig, sozusagen, in diesem, genau mit diesem Blick, den Frau Bulligerin gerade formuliert? Und wenn wir das mal ernst nehmen, obwohl es flapsig formuliert ist, denn das ist ja im Grunde die westliche Interpretation, stimmt das dann, dass zum Beispiel der globale Süden, der ja auch schon bei der Diskussion über den Völkerrechtsbruch Russlands eine andere Wahrnehmung hat, inzwischen irgendwann sagen muss, worüber reden die noch, wer soll das noch ernst nehmen?
Also wir haben es hier mit einem wirklichen Dilemma zu tun. Also ob etwas ein Völkerrechtsbruch ist oder nicht, darüber kann man streiten, aber es gibt da relativ klare Kriterien. Ich würde jetzt sagen, bei dem russischen Angriff auf die Ukraine ist das bei allen Schutzbehauptungen von Russland eigentlich sehr klar. Jetzt bei Israels Verhalten gegenüber dem Iran und bei dem amerikanischen zumal ist es nicht so deutlich, also nur wenn man wirklich eine Präventivsituation unterstellen könnte und das ist schwer zu beurteilen, aber wohl eher unwahrscheinlich als wahrscheinlich, nur dann wäre es völkerrechtskonform. Gleichzeitig würden wir ja wahrscheinlich hier alle im Saal oder die allermeisten sagen, dass wenn ein Staat wie der Iran es geradezu als Staatsräson hat, Israel vernichten zu wollen, dass es dann eben legitim ist, dass Israel Maßnahmen ergreift, wenn die Möglichkeit besteht. Aber man muss sich dabei auch immer klar sein, und das ist eben das Dilemma, dass Legitimität sehr viel leichter deutbar ist. Also was legitim ist, bestimmt letztlich der, der die Macht hat, würde ich sagen, nicht? Und das Völkerrecht ist da sehr viel präziser und jetzt auf Ihre Frage nach dem globalen Süden. Also wir brauchen mit dem globalen Süden irgendeinen Common Ground und das ist eben am ehesten das Völkerrecht. Deswegen muss man es in aller dilematischen Situation eben auch im Blick behalten.
Professor Maller, also Masala wollte was dazwischen sagen, dann komme ich nochmal drauf zurück.
Ja, ich finde, also ich habe ein Problem mit diesem Argument des globalen Südens. Ich sehe, dass sozusagen in den Augen des globalen Südens man sich selbst diskreditiert, wenn man letzten Endes unterschiedlich völkerrechtlich argumentiert. Ich glaube, das große Problem, das wir in der Debatte haben, und zwar von beiden Seiten, ist, dass diejenigen, die versuchen, den israelischen Angriff auf den Iran völkerrechtlich zu legitimieren, dem Völkerrecht natürlich massiv schaden. Mhm. Ja? Weil das Völkerrecht gilt halt für alle Staaten. Punkt. Und es ist unabhängig davon, wie ein Staat intern organisiert ist. Ob es ein Mullah-Regime ist oder die sauberste Demokratie, beide haben vor dem Völkerrecht die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, da gibt es aber völkerrechtlich gesehen, ist das eine okay oder fast okay und das andere nicht okay, diskreditieren wir das Völkerrecht. Es gibt einen, wie ich finde, ausgesprochen klugen deutschsprachigen Völkerrechtler, Bardo Fassbender. Er hat mal einen Aufsatz geschrieben über so völkerrechtliche Denkschulen. Und der ist sehr stark auf die völkerrechtliche Denkschule des sogenannten globalen Südens eingegangen, weil die seit einigen Jahren eine eigene völkerrechtliche Diskussion haben. Da muss man darauf hinweisen, dass die teilweise Völkerrecht so interpretieren, wie Völkerrecht im 18. und 19. Jahrhundert interpretiert worden ist. Ja, also zum Beispiel strikte Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen. Ja, also ich kann als, ich sag jetzt mal Staatschef oder Staatschefin, ich kann große Teile meiner Bevölkerung umbringen, das hat die internationale Gemeinschaft nicht zu interessieren. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, ob wir mit denen sozusagen einen gemeinsamen Common Ground finden, weil die auch mal eine sehr spezielle völkerrechtliche Interpretation haben, die man, und das ist sozusagen da der führende Staat, die sehr stark von der chinesisch-völkerrechtlichen Schule sozusagen beeinflusst ist. Und wenn man das vergleicht, ist es sehr stark so ein Völkerrecht, wie wir es aus dem 18. oder 19. Jahrhundert kennen. Ne? Also die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen. Souveränität heißt absolute Souveränität von Staaten und so weiter und so fort. Deswegen bin ich bei diesem, ne, wir schaden uns, da sind wir alle völlig d'accord. Aber was die völkerrechtlich diskutieren, ist ein Völkerrecht, mit dem können wir sozusagen auch nicht konform gehen.
Ich mache jetzt mal was Ungewöhnliches. Ich rutsche jetzt mal ein Stückchen nach vorne und löse die Sitzordnung auf, weil ich Sie drei so schlecht verstehe, weil es so halt. Außerdem gucken Sie mal in die andere Richtung, sehen nicht, wenn ich Sie stoppen will. Deshalb rücke ich Ihnen jetzt ein bisschen auf die Pelle. Ich würde gerne da einen kleinen Strich machen, weil ich glaube, dass wir sonst dieses Thema sozusagen zu speziell werden. Und wir gehen mal ein bisschen, machen wir mal eine Kurve zurück zu unserem eigentlichen Ausgangsthema. Ich würde gerne nochmal nachfragen, da wo Sie aufgehört haben. Welche Rolle spielt denn Russland in dieser ganzen Gemengelage? Wir haben Israel-Iran, wir haben die Cronies des Iran, die auch inzwischen nicht mehr wirklich als Rächer auftreten können, die Houthi und die Hisbollah. Wir haben auf der anderen Seite die Amerikaner. Trump charmiert mit Herrn Putin, um sich im Zweifel auch nicht um die Ukraine kümmern zu müssen. Wo steht da Putin?
Ja, ja. Also ich kann da sehr gut anknüpfen an das, was Herr Massala gesagt hat. Also in der Tat gibt es diese spezielle Auslegung im globalen Süden, die aber von Russland auch geteilt wird. Also da ist gerade in den letzten Jahren eine ganz deutliche Verstärkung so einer Völkerrechtsauslegung zu erkennen. Und das hängt direkt mit der Frage zusammen. Also wenn man danach fragt, wie positioniert sich Russland zum globalen Süden, könnte man ja erst einmal denken, Russland ist eine imperiale Macht, nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern es agiert auch in vielen Staaten Afrikas, imperial und kolonial. Man denkt nur an die Wagner-Truppen. Und trotzdem ist es ja paradoxerweise so, dass Russland sich großer Zustimmung erfreut in vielen Staaten des globalen Südens. Auch der russische Krieg gegen die Ukraine wird immer wieder mal unterstützt oder es wird ihm jedenfalls nicht entgegengewirkt von den Staaten des globalen Südens. Also in verschiedenen Situationen ist es verschieden. Und das hängt damit zusammen, dass Russland es schafft, sich auch in so einer sowjetischen Tradition als antikolonial darzustellen. Also da hilft natürlich die Gegnerschaft gegen die USA, die bis zu Trump bestand. Da hilft überhaupt diese ganze sowjetische Semantik eben des antikolonialen Kampfes. Also insofern ist Russland da janusköpfig. Auf der einen Seite selbst ein Imperium mit einem europäischen Erbe und auf der anderen Seite ein Staat, der sich eben geschickt auf die Seite des globalen Südens schlägt.
Frau Bugelerin, heute Abend ist NATO-Gipfel. Er beginnt. Er wurde mit Blick auf Herrn Trump und seine Aufmerksamkeitsspanne auf 2,5 Stunden reduziert. Darüber kann man lachen. Was ich aber persönlich zutiefst erschreckend finde, ist die Abschlusserklärung, die ja schon vorhinein geleakt wurde. Und da an dem Punkt können wir das Thema USA und Iran und das Thema Russland und die Ukraine und imperiale Kriege zusammenführen. Denn in dieser Abschlusserklärung zur NATO ist gerade mal noch kursorisch von Russland als langfristiger Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit die Rede, nicht mehr wie in den letzten Jahren von Russland als eine massive Bedrohung. Und Herr Zelensky kommt an den Katzentisch, darf auch nicht mehr als Gast dabei sein. Alles das mit Rücksicht auf Trump. Was sagt uns das über das Verhältnis Russland-Amerika?
Ich beantworte das sofort, aber als Fußnote zum Völkerrechtsverständnis, weil das stimmt, das Völkerrechtsverständnis des globalen Südens ist eins, was sehr auf die Souveränität zielt, aber das ist ja auch das Völkerrechtsverständnis, wo wir eigentlich herkommen im Kalten Krieg. Es ist also ein Völkerrechtsverständnis, worauf man sich im Kalten Krieg geeinigt hat, im Prinzip die äußeren Grenzen sind die, wo Halt gemacht wird, es gibt ein Gewaltverbot und was im Inneren passiert, ist erstmal nicht relevant. Im Zuge dann der Jahre gab es einen Abwägungsprozess, auch im Völkerrecht, was die Wichtigkeit von Menschenrechten angeht, auch aufgrund der unglaublichen Menschenrechtsverletzungen, die wir gesehen haben, zum Beispiel in Ruanda, Genozid oder dann eben die große Frage auch mit dem Zerfall von Jugoslawien. Und in diesem Abwägungsprozess sind zwei Prinzipien des Völkerrechts immer wieder gegeneinander aufgewogen worden, nämlich staatliche Souveränität und die Wichtigkeit der Menschenrechte. Und der Westen hat im Zuge der gerade 90er und frühen 2000er Jahre immer mehr Richtung Menschenrechten plädiert, auch aus guten Gründen, aber damit eben teilweise auch Pandoras Büchse geöffnet. Die Kosovo-Intervention, die ich damals und heute noch richtig fand, wurde auch wieder von Russland sehr oft zitiert und genutzt, so nach dem Motto, ihr habt es doch zuerst gebrochen, das Völkerrecht. Das nur als Fußnote. Jetzt zu Russland und den USA. Ich finde das Sie haben das genau auf den Punkt gebracht. Ich glaube nicht, dass der Gipfel jetzt so kurz ist wegen der Aufmerksamkeitsspanne des Präsidenten, sondern eher, weil man jede Möglichkeit gesucht hat, eine Konfrontation irgendwie abzuwenden und zu vermeiden. Man hat diesen Gipfel, das ist eine Trump-Show. Sie kennen ja wahrscheinlich die Truman-Show als Film, alles auf eine Person. Was wir jetzt ab heute Abend bis morgen Mittag sehen, ist eine Trump-Show. Jeder, der da steht, hat eine spezielle Rolle und die Rolle ist nur darauf ausgerichtet, dem König zu gefallen. Und wir haben das heute auf sehr erschreckende Weise oder auf sehr realpolitische Weise gesehen. Mark Rutte hat eine SMS geschickt an Donald Trump, die Donald Trump dann veröffentlicht hat, wahrscheinlich entgegen dem, wie Mark Rutte sich das eigentlich gedacht hat, wo Mark Rutte Trump dafür preist, dass die europäischen Staaten jetzt 5% ausgeben für Verteidigung und dass es sein Verdienst sei und dass er die NATO zusammengeführt hat und nach vorne gebracht hat. Also es hat sowas von, wir alle küssen den Ring. Gleichwohl ist hinter dieser Charade für uns Europäer in diesem NATO-Gipfel ein Riesenproblem angelegt, weil wir quasi von einem Moment kommen, nämlich auf dem letzten NATO-Gipfel oder auch vom strategischen Konzept der NATO, wo drin steht, Russland ist die größte Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit. Die euroatlantische Sicherheit, das heißt nicht nur für uns hier in Europa, sondern für den Raum, den wir in den transatlantischen Beziehungen als unsere Verantwortung definiert haben. Trump hat jetzt, seit er wieder im Amt ist, sehr hart daran gearbeitet, uns allen zu signalisieren, dass er im Prinzip nicht mehr an diese euroatlantische Bedrohung durch Russland glaubt. Er glaubt nicht, dass Russland eine Bedrohung ist für die USA, also die für die atlantische Sicherheit. Und er ist auch nicht so überzeugt, dass es eine Bedrohung ist für die Europäer. Und falls es so sein sollte, wäre das in erster Linie mal unsere Verantwortung. Das ist die Denkweise gerade im Weißen Haus. Und ja, die Nachricht, die wir, glaube ich, hören sollten, ist, dass wir zwar versuchen, diesen Gipfel über die Bühne zu bringen, vielleicht gelingt uns das auch, aber dass wir in der NATO ein Riesenproblem haben, weil sozusagen die Kernbedrohung, die wir empfinden, aus den USA so nicht mehr wahrgenommen wird, sondern im Gegenteil, es darauf hinausläuft, eine Art Reset mit Russland herzustellen.
So, jetzt sind wir beim Buch, weil jetzt gibt es nämlich eine direkte Linie von der Trump-Show zum Artikel 5. Artikel 5, NATO-Bündnisfall. Trump hat auf dem Weg hierher im Flugzeug in der Air Force One auf die Frage einer Journalistin, also es ist 3 Stunden her, are you still committed to Article 5? Also sind Sie immer noch, verpflichten Sie sich immer noch, oder fühlen Sie sich gebunden, so muss ich es besser übersetzen, an den Bündnisfall Artikel 5 NATO. Und Trump hat in seiner fluffigen Art gesagt, ach, es kommt drauf an, wie man es interpretiert. Okay. Carlo Massala hat ein Buch geschrieben, was, wie er mir gesagt hat, vorhin schon inzwischen in der 10. Auflage ist oder kurz vor der 10. Auflage, was aber erst im März erschienen ist. Das heißt, wenn Russland gewinnt. Warum sage ich, es gibt eine direkte Linie von dem, was Sie ausgeführt haben, zu diesem Buch? Weil Carlo Massala in diesem Buch beschrieben hat, einige von Ihnen werden es kennen, andere nicht. Er hat ein Szenario aufgeschrieben, in dem geschildert wird, dass in ein paar Jahren, bei ihm ist es der 27. März 2028, sein Geburtstag, an der estnischen Ostgrenze, also russisch-estnische Grenze in der kleinen Stadt Narva, eine kleine russische Militäraktion stattfindet. Sozusagen eine Spetsaktion der Russen, aber eben nicht in der Ukraine, sondern in Narva. Und dass sich dann plötzlich die NATO anfängt zu überlegen, Narva? Wollen wir dafür wirklich sozusagen in den Krieg ziehen für eine kleine estnische Stadt? Und das Szenario, was in diesem Buch beschrieben wird, ist, ich fasse es zusammen, Sie müssen es trotzdem lesen, weil es wird super alles erklärt, aber das mit Artikel 5 ist dann so eine Sache. So, ich lasse es mal als Cliffhanger so stehen. Jetzt sagt Trump heute, ja, depends on how you interpret it. Eigentlich ist Artikel 5 damit jetzt schon tot, oder?
Naja, er ist deshalb nicht tot, weil wir mit Trump ja einen Regierungschef haben, von dem wir nicht wissen, was er morgen sagen wird und ob das, was er übermorgen sagen wird, noch das sein wird, was er gestern gesagt hat und vorgestern gesagt hat. Aber ja, es gibt erhebliche Zweifel. Also wenn ich europäisches NATO-Mitglied wäre, würde ich sagen, es gibt erhebliche Zweifel, ob der Artikel 5 aus der Perspektive der Vereinigten Staaten noch Gültigkeit hat. Und zwar mit der Bereitschaft, im Falle eines konventionellen oder im Falle einer Aggression gegen Bündnisgebiet sozusagen dieses mit zu verteidigen. Ich meine, das ist ein Präsident, der schon während seiner ersten Amtszeit in einem Interview den Satz, ich paraphrasiere das mal, warum soll ich wegen Mazedonien den Dritten Weltkrieg riskieren, gesagt hat. Und da redet er über ein Land. Warum soll er den Dritten Weltkrieg riskieren, wenn er über eine kleine Stadt redet? Das ist ein Präsident, der nicht ausgeschlossen hat, und auch wenn es nur sozusagen ein rhetorischer Trick war, der nicht ausgeschlossen hat, militärische Macht gegen ein anderes NATO-Mitgliedsland einzusetzen, um einen Teil dessen Territoriums zu bekommen, nämlich gegen Dänemark, um Grönland zu bekommen. Ich glaube nicht, dass er das jemals machen wird, aber Abschreckung funktioniert ja sozusagen in zwei Richtungen. Das eine ist gegenüber dem Gegner und das andere sozusagen ist ja die Rückversicherung gegenüber Verbündeten. In diesem Falle schrecke ich keinen Gegner ab, weil ich dem sage, ich bin sogar bereit, gegebenenfalls militärische Mittel gegen einen NATO-Mitgliedstaat einzusetzen. Und so ganz rückversichernd ist das nicht für NATO-Mitgliedsländer. Also es gibt meines Erachtens erhebliche Zweifel. Es gibt erhebliche Zweifel, ob im Falle, und das hängt natürlich sehr stark davon ab, würde ich jetzt sagen, wie eine solche Provokation, Aggression stattfinden würde. Ich glaube, ist ein Unterschied, wenn Russland versuchen würde, mit mehreren Divisionen sozusagen nach Warschau vorzudringen, oder aber wenn Russland eine kleine gezielte Provokation macht. Ich glaube, da würde ich einen graduellen Unterschied machen, ne? In dem einen Fall mit Polen, glaube ich, würde der Artikel 5 noch ganz gut funktionieren. In dem anderen Fall, den ich beschrieben habe, also eine kleine Stadt in Estland, habe ich erhebliche Zweifel, ob der Artikel 5 funktioniert.
Professor Schulze-Wessel, jetzt schauen wir auf die Ukraine. Die hat nicht das Privileg, NATO-Mitglied zu sein, wird das mutmaßlich in nächster Zeit auch nicht werden. Die ist Putin nun ausgeliefert gewesen, seit vielen Jahren, nicht erst seit 22, auch nicht mal seit 14, sondern mit den kleineren Interaktionen und Interventionen auch schon davor. Das heißt, im Grunde hätte doch Zelensky oder hätten die Ukrainer jetzt nicht mal mehr die große Hoffnung oder könnten sie gar nicht mal mehr die große Hoffnung haben, dass ihnen dann im Zweifel der NATO-Beitritt helfen würde, sie retten würde, weil wenn nichts mehr gilt, was gilt dann noch und wer unterstützt dann noch die Ukraine?
Die Aussagen jetzt, also tatsächlich hat Putin insofern schon einen Sieg erreicht, als eben dieser NATO-Beitritt enorm erschwert worden ist für absehbare Zeit, nicht? Und tatsächlich ist es so, dass ein Beistandsversprechen, das bezweifelt wird, ist eigentlich nichts mehr wert. Man kann sogar die These aufstellen, dass diese zwielichtige Situation, also wo Artikel 5 noch irgendwie für gültig gehalten wird, aber gleichzeitig in Frage gestellt wird, die ist sicherheitspolitisch vielleicht gefährlicher als die eine oder die andere Situation, also als eine wirkliche Gültigkeit von Artikel 5 oder eben in eine Situation, in der das Beistandsversprechen nicht gilt und dann eben die Europäer tatsächlich alle Vorsorge treffen müssen, um ihre Sicherheit herzustellen. Jetzt ist es so, dass diese imperialen Bestrebungen Russlands sich ja in der Tat erstmal nicht gegen, also in der Vergangenheit nicht gegen NATO-Länder gerichtet haben, sondern nicht von ungefähr gegen Länder wie Moldau, Georgien und in dritter Linie dann erst Ukraine, nicht? Und das ist erst in dritter Linie die Ukraine war, das hing mit den Gaslinien, Gaspipelines zusammen, wenn ich das an der Stelle mal eben einbringen darf. Also, solange es Gasflüsse eben durch die Ukraine gab, hatte die Ukraine einen Hebel gegen Russland in der Hand. Also in diesem sehr asymmetrischen Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine gab es einen Hebel, den die Ukraine hatte, nämlich die Gaslieferung, den Gastransit einzustellen. Und das ist wirklich der große geopolitische, unfassbare eigentlich geopolitische Irrtum gewesen, dieser Nord Stream Pipeline, dass man eine Umgehung um die Ukraine zugelassen hat.
Wenn, ich ganz, gar nicht, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf und in Ihrem Denkprozess, das galt natürlich umgekehrt auch, denn die Russen haben ja auch gerne mal das russische Gas abgestellt, um die Ukraine unter Druck zu setzen und zu demonstrieren, ihr seid alle von uns abhängig und umso mehr war Nord Stream eine Katastrophe. Klammer zu, Entschuldigung.
Aber mir kam es jetzt so besonders auf den Gedanken an, also Russland hat 1000 Möglichkeiten, auf die Ukraine Druck auszuüben. Die Ukraine hatte eine einzige Möglichkeit, ne? Und also nachdem sie jedenfalls ihre Atomwaffen abgegeben hat 1994. Mhm. Und das war eben dieser Gastransfer, insofern geht es da mehr um, als um einfach nur Durchleitungsgebühren. Also nochmal, der Punkt ist, dass die ersten Länder, die in den Orbit Russlands gekommen sind, sind eben Moldau gewesen. Das ist völlig an unserer Optik vorbeigegangen und dann eben Georgien und danach eigentlich erst die Ukraine. Und was Sie gesagt haben, ist völlig richtig. Also die Perspektive für die Ukraine sieht ohne eine funktionierende NATO sehr schlecht aus.
Ja, ne? Frau Bullerin, die wollten sich...
Ja, vielleicht nur als Fußnote, weil ich finde, wir machen uns das ein bisschen zu einfach, wenn wir das jetzt auf Trump sozusagen so fokussieren. Auch Joe Biden wollte die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen.
Olaf Scholz
auch wenn, nicht. Genau, auch wenn die Leute aus der Biden-Administration, die man jetzt in Washington so trifft, jetzt gerne, nachdem sie nicht mehr in der Verantwortung sind, sagen, jetzt hätten wir es gemacht. Wir wollten quasi die Wiederwahl oder die Wahl von Kamala Harris abwarten. Und ich finde das ein bisschen wohlfeil, weil die ganze Wahrheit ist ja doch die, dass eigentlich seit Beginn des Krieges, also oder seit der Vollinvasion 2022, eine Sache für zumindest die Amerikaner und auch für die Deutschen immer ganz klar war, nämlich wir wollen nicht direkt in diesen Krieg mit Russland eintreten, wir wollen nicht Kriegspartei werden, wir wollen nicht Ziel russischer Aggression werden. Und da hat man sehr viel Zeit und Energie drauf verwendet. Und ich fand das immer ein bisschen schwierig zu sehen, auch die NATO-Erklärungen der Vergangenheit, wo dann sehr viel kreative Intelligenz darauf verwendet wurde, wie man eine Formulierung findet, die jetzt nicht zu viel verspricht, aber gleichzeitig unsere wahnsinnige Unterstützung für die Ukraine signalisiert. Also eine Brücke bauen wollte man und so weiter. Und ich möchte nur sagen, dass quasi Trump ist insofern für uns eine Verschlechterung, weil er die russische Bedrohung nicht sieht. Und weil er eben aus dem jetzigen NATO-Kommuniqué, also das ist wirklich als Fußnote noch da, dass es Russland irgendwie gibt. Das sehe ich als Verschlechterung, aber für uns, aber aus Sicht der Ukraine, war auch die Vorgängeradministration und war auch die Bundesregierung nicht bereit.
Ich glaube, man kann das subsumieren unter dem Satz von Olaf Scholz, die Ukraine darf nicht verlieren. Und dann was? So, das habe ich mich immer gefragt. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal da einhaken. Sie haben vor ein paar Wochen in einem ARD-Podcast Streitkräfte und Strategien für eine ordentliche Scheidung von den USA geworben.
Für was habe ich geworben?
Für eine ordentliche Scheidung von den USA geworben. Also nach dem Motto, also der davonrennt und uns mit dem ganzen Kladderadatsch alleine lässt, müssen wir uns sozusagen überlegen, wie wollen wir das gestalten und wie können wir das ordentlich handhaben und wie können wir uns neu aufstellen, wie man das nach einer ordentlichen Scheidung tut. Ich frage mich nur, ist das mit Blick auf die Ukraine wirklich ein kluger Wunsch?
Also die ordentliche Scheidung, vielleicht um das nochmal einzuordnen, Wir haben das auch nachher nochmal aufgeschrieben. Also Carlo Masala, Claudia Major, Christian Mölling und ich hatten auch diesen Punkt. Insofern möchte ich den nicht nur für mich in Anspruch nehmen, dass wir uns das Ganze strategisch angeguckt haben, das transatlantische Verhältnis, und eben festgestellt haben, der Wunsch der Amerikaner, sich stärker nach Asien zu konzentrieren, sich auf China zu fokussieren und weniger in Europa präsent zu sein, hat nicht mit Trump begonnen und wird nicht mit Trump enden. Das ist etwas, was wir seit Präsident Obama sehen, und in verschiedenen Ausprägungen seitdem wurde das immer fortgeführt. Und wenn das so ist und wenn wir die Amerikaner, auch wenn wir noch so schöne SMS schreiben, nicht mehr in der Funktion, in der wir sie kennen, in Europa halten können, muss ja die Idee sein, wie können wir es selber hinkriegen. Dann ist leider realpolitisch eine Tatsache, dass wir auf 15, in manchen Bereichen 15 Jahre fundamental von amerikanischen militärischen Fähigkeiten, amerikanischen Truppen in Europa abhängig sind. Stand heute könnten wir Europa, das europäische Territorium, nicht alleine verteidigen. Das heißt, wir haben ein Interesse daran, die Europäer haben ein Interesse daran, die Amerikaner so lange wie möglich engagiert zu halten. Aber wir dachten, wenn wir das strategische Imperativ der Amerikaner eben sehen, und dann müssen wir uns darauf vorbereiten. Und statt quasi einen Abzug zu riskieren, wahllos von heute auf morgen, der Lücken hinterlässt, die die Europäer so schnell nicht füllen können, wäre der Plan, und Boris Pistorius hatte den auch, oder hat es auch, dass man sozusagen sukzessive mit den Amerikanern bespricht, okay, ihr wollt Truppen abziehen, ihr wollt Fähigkeiten abziehen, was zieht ihr wann wo ab? Gebt uns genug Vorlaufzeit, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass wir uns darauf konzentrieren können, genau die Lücke zu füllen, sodass es so eine Art Amtsübergabe gibt. Mit dem Ziel und der Hoffnung, jedenfalls nehme ich das für mich in Anspruch, dass das nicht in eine völlige Scheidung enden muss, sondern dass man vielleicht in der Zukunft zu einem anderen Verhältnis wiederfinden kann.
Das macht alles total viel Sinn. Trotzdem würde ich gerne nachfragen. Volodymyr Zelensky hat vor ein paar Tagen laut Kiew Independent gesagt, also eine Art Appell an Trump gerichtet. Mr. President, fällen Sie die richtige Entscheidung. Lassen Sie uns nicht im Stich sozusagen, denn Putin will, dass die Ukraine ohne Amerika dasteht. Jetzt haben die Amerikaner schon mal gleich 20.000 Drohnen, die eigentlich für Kiew bestimmt waren, nach Israel umgelenkt. Die Waffenlieferungen, also sie haben noch nicht aufgehört, aber es wird schon weniger. Die Europäer haben zwar einiges beschlossen an Aufrüstung, 5%, Sondervermögen Deutschland etc., aber das dauert Jahre. Das dauert Jahre. Also steht die Ukraine, ich muss nochmal wiederholen, heute nicht eigentlich alleine da?
Nein, sie steht nicht alleine da. Und noch sozusagen stellt das Problem im transatlantischen Verhältnis kein Problem für die Ukraine dar, weil man argumentieren kann, dass mit Blick auf, ich sage jetzt mal, Waffen, die die Ukraine bekommt, dass noch bis zum Sommer ist das ja alles das alte Zeug, was noch unter Biden, also nicht alt im Sinne von alte Waffen, sondern alt im Sinne von, das ist noch unter Biden beschlossen worden, und Trump stoppt es nicht. Könnte er machen, er tut es aber nicht, er lässt es weiterlaufen. Das Problem wird dann existieren, und da müssen wir gucken, das ist eine offene Situation, das Problem wird dann existieren, wenn die Trump-Administration so um den Sommer herum dezidiert beschließt, es gibt keine Waffenlieferungen mehr.
Was wir nicht wissen, aber was möglich ist, oder sieht es so aus?
Was ich für relativ wahrscheinlich halte. Und dann stellt sich folgendes Problem dar. Sind die Europäer bereit, in diese Lücke reinzuspringen? Ich sage ja, sie werden bereit sein, in diese Lücke reinzuspringen. Geld ist in dieser Frage kein Problem. Das Problem existiert in Fragen der Waffen selber. Ja, es gibt bestimmte Sachen, die können nur aus den USA kommen, weil sie nur da produziert werden. Also wird die entscheidende Frage sein, und da kann ich Ihnen heute keine Antwort geben, wird die entscheidende Frage sein, wird die Trump-Administration den Europäern erlauben, diese Dinge in den USA zu kaufen, um sie dann in die Ukraine zu geben? Jetzt sagen einige, klar, weil der will Business machen, und andere sagen nein, weil er ist zu eng an Russland dran. Also es ist wirklich eine offene Frage. Das Gleiche gilt, also das betrifft vor allen Dingen die Lenkflugkörper für Patriot-Luftverteidigungssysteme. Ja, die werden demnächst hier in Deutschland produziert, aber das dauert noch bis Ende 26, bis sozusagen diese Produktion in Deutschland so serienreif ist, dass die Dinger ausgeliefert werden können. Viel dramatischer, und das ist der zweite Punkt, ist, werden die Amerikaner Aufklärungsfähigkeiten, also Satellitenaufklärung, nicht mehr mit den Ukrainern teilen. So, jetzt gibt's wieder, wenn man sich in Washington unterhält mit den Leuten, dann gibt es Leute, die sagen, offiziell nicht, aber es wird über Drittstaaten aller Wahrscheinlichkeit nach laufen. Ich würde mal vermuten über Großbritannien, aber es ist auch egal, wer der Drittstaat ist. Andere sagen, nee, wenn wir einstellen, dann stellen wir komplett ein. Ja, wenn diese Sachen, also wenn man, Entschuldigung,
nein,
muss ich ansehen.
Ich beuge mich nur vor.
Wenn man sozusagen, wenn das nicht klappt, dass man in den USA Dinge kaufen kann, um sie in die Ukraine zu schicken, wenn die Amerikaner wirklich die Aufklärungsfähigkeiten einstellen, dann wird es kritisch für die Ukraine. Dann wird es wirklich sehr kritisch für die Ukraine.
Ich wollte eigentlich weitergeben, aber ich muss trotzdem nochmal nachfragen, ganz kurz. Ist nicht das Grundproblem das, was wir vorhin besprochen haben und was bis heute nicht beantwortet ist, nämlich was ist die Strategie Europas in der Ukraine?
Absolut.
Wir können jetzt darüber sprechen. Ich verstehe davon nichts, wer welche Aufklärungssatelliten wohin schickt und wer was bezahlt und wer wo einkauft. Aber die langfristige Frage ist doch nicht geklärt, was soll denn dort erreicht werden? Soll nur erreicht werden, dass Putin nicht weiter vorrückt, dass es keine Rumpf-Ukraine gibt, dass möglicherweise die russische Armee nur bis zum Dnipro kommt, dass, keine Ahnung, dass sie Saporizhia und Cherson wieder freigibt? Ich weiß es nicht.
Momentan, also ich sag mal so, wir haben jetzt die Grundzüge einer europäischen Strategie und das ist letzten Endes die Abnutzung der russischen Streitkräfte. Also den Ukrainern zu erlauben oder dabei zu helfen, die Front in der Ukraine zu stabilisieren, viel an russischer Logistik, Munitionsdepot in der Ukraine zu zerstören. Also auch diese Entscheidung des Bundeskanzlers, jetzt Geld zu investieren in die in die ukrainische Rüstungsindustrie, dient diesem Zweck. Und letzten Endes über die Abnutzung diesen Effekt zu erreichen, dass Putin an den Verhandlungstisch kommt. Ich sage nicht, dass das funktioniert. Nee, aber Sie haben mich gefragt, ob wir jetzt eine Strategie haben. Und das ist letzten Endes so der Rumpf einer Strategie. Weil dadurch, dass wir die letzten 3 Jahre keine Strategie hatten, ist es jetzt momentan zu spät für eine andere Strategie.
Okay. Ich bin die Moderatorin, ich kommentiere nicht, Professor Schulze-Wessel. Putin hat vor wenigen Tagen zu ausländischen Journalisten in einem Gazprom-Turm in St. Petersburg, in einer anderthalbstündigen Swada, die legendären Sätze gesagt, erstens, Russen und Ukrainer sind ein Volk und, wir haben es alle gelesen, wo der Fuß eines russischen Soldaten steht, das gehört uns. Kann er die ja aber überall hinschicken dann. Und was machen wir dann? Was heißt das? Wie interpretieren Sie das?
Also er unterliegt immer wieder dem Zwang, sich selbst zu offenbaren. Ne? Also es ist ja völlig eindeutig zu interpretieren, dass er damit sagt, da wo Russland militärisch ist, da muss es auch bleiben. Also man kann sogar revisionistische Forderungen daraus ableiten. Jedenfalls ist wirklich glasklar, dass er nicht sich irgendwie aus der Ukraine freiwillig zurückziehen will. Und wenn man dann noch die Aussage dazu nimmt, dass er nochmal betont hat, dass er die Russen und die Ukrainer als eine Nation ansieht, dann ist letztlich auch ein weiterer Angriff damit angekündigt. Ne?
Aber man kann das ja auch weiter interpretieren, oder? Das ist ja ein Generalaussage. Man könnte ja die russischen Stiefel russischer Soldaten nach Narva und nach Finnland, wo gerade an der Grenze massive Aufbauten in Planung sind, schicken.
Also man muss vielleicht auch wissen, es ist eine russische Redensart, die er da benutzt hat. Also eine stereotype Formel, die er möglicherweise an der Stelle ganz gezielt eingesetzt hat, vielleicht auch nicht, wer weiß es. Für mich zeigt es vor allen Dingen einfach, in welchem Diskurs, in welcher imperialen Kultur sich Putin bewegt, nicht? Also das sind die Punkte, wo er weiß, das kommt bei seinem Publikum an. Also da ist einfach der gemeinsame Nenner. Und deswegen ist es eben auch eine imperiale Kultur, was ja nicht heißt, dass sie sich nicht wandeln kann. Das heißt auch nicht, dass dieser Imperialismus immer gleich stark ist, aber es ist eben mindestens unterschwellig eine Konstante oder etwas Gegebenes in der russischen Kultur, in der russischen Geschichte und etwas, was eben von Putin jetzt extrem virulent gemacht worden ist und worauf er sich eigentlich als Staatsideologie heute stützt.
Frage an Sie beide, anschließend daran, Es wird ja von vor allem von Menschen, die zum Beispiel die deutsche Politik mit Blick auf die Ukraine, Aufrüstung, sehr viel Geld in neue Waffen und Bundeswehr stecken, die das nicht nachvollziehen können. Die argumentieren damit, naja, da gibt's eine Kriegswirtschaft in Russland, 40% des Budgets des Staatshaushaltes gehen in Verteidigung, da werden Panzer gebaut am laufenden Band, Tausende, und trotzdem kommt er in der Ukraine am Tag 30 Zentimeter voran. Es sind inzwischen insgesamt 1,5 Millionen Menschen umgekommen, davon ist ein Großteil sind russische Soldaten, muss man auch mal sagen. Also er opfert sein Volk hin, er kommt nicht weiter. Und gleichzeitig reden wir vom letzten Kriegssommer in Deutschland und wir reden von Narva 2028. Da sind Sie ja nicht alleine. Das ist ja ein Common Sense inzwischen unter vielen Sicherheitsexperten. Versteckt er das alles und wartet 4 Jahre, bis er es dann mal rausholt? Oder stimmt das gar nicht?
Also der scheidende Chef des BND, Bruno Kahl, hat vor einer Woche gesagt, es gibt konkrete Beweise dafür, dass es Kreise in Moskau gibt, die nicht dran glauben, dass Artikel 5 noch gilt in der NATO und dass sie es gerne austesten würden. Mhm. Sie brauchen ja, um eine Bedrohung zu sein, brauchen Sie ja letzten Endes einen Akteur, Sie brauchen die Fähigkeiten und Sie brauchen die Intentionen. So, den Akteur kennen wir, das ist Russland. Bruno Kahl sagt, es gibt die Intention und jetzt kommen wir auf die Fähigkeiten. Es ist in der Tat so, dass Russland die Armee für den Tag danach aufbaut. Und Russland produziert 800 ballistische Raketen und Mittelstreckenwaffen pro Jahr, die wir nicht in der Ukraine eingesetzt sehen. Putin hat jetzt nochmal Milliarden zur Modernisierung, also zur weiteren Modernisierung der russischen Marine versprochen. Diese 1500 Panzer, die da immer rumschwirren, da muss man ein bisschen differenzieren. Das sind nicht alles neue Panzer, das sind teilweise sozusagen 70er Jahre. Instand gesetzte Panzer. Da ist aber auch ein Kern von 300 neuen Panzern dabei. Ja? 300 neue Panzer, die die Russen im Jahr produzieren, produziert ganz Europa nicht im Jahr. So. Also von daher, Russland wird die Fähigkeiten haben. Es hat die Intention, das heißt nicht, dass es das machen wird, aber wenn es kein Fenster der Gelegenheit gibt. Und es ist der Akteur. Und das hat nichts damit zu tun, jetzt kommen wir nochmal auf den Punkt, das Argument, Russland kommt ja in der Ukraine nicht voran, und wie soll es dann sozusagen die NATO angreifen? Wir sind denen doch so überlegen. Russland würde gegen die NATO nicht einen Krieg führen, wie es den in der Ukraine führen würde. Weil natürlich würde Russland gucken, wo sind die Schwachstellen der NATO. Und jetzt mal unabhängig davon, dass für so ein Narva-Szenario brauchen sie 5.000 bis 6.000 Leute. Da brauchen sie nicht viel. Russen sind jetzt in der Lage, 13.000 Leute nach Weißrussland.
Da brauche ich aber auch nicht 800 Mittelstreckenraketen und 8.000
Panzer. Doch, die brauchen sie nämlich. Warum brauchen sie die Mittelstreckenraketen? Die brauchen sie nicht für Narva, aber die brauchen sie, um genau sozusagen die anderen Europäer davon abzuhalten, in diese Auseinandersetzung reinzugehen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir haben viel zu wenig Luftverteidigung in Europa. Wir sind da extrem verwundbar. Wir haben in Deutschland 8 Patriot-Batterien. Damit kriegen Sie Berlin geschützt, damit kriegen Sie vielleicht noch ein Drittel von Hamburg geschützt. Wir haben 4 Millionen Städte, wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Metropolregionen, wo 2 bis 3 Millionen Menschen drin leben. Das kriegen Sie alles nicht geschützt. Und es sieht nicht besser aus in Frankreich, es sieht nicht besser aus in Spanien und in Italien. Wenn ich ballistische Raketen einsetze, dann hau ich überall in Europa, treffe ich meine Ziele.
Ja. Meine These ist ja, dass dieser lange fortgesetzte, gestretchte Krieg Herrn Putin in die Hände spielt und von ihm gewollt ist, weil so lange dieser Krieg geführt wird, kann man Europa und die Amerikaner aufspalten, man kann die Ukrainer zynisch deprimiert, krank und arm machen und man muss diesen Krieg nicht gewinnen, um ihn zu gewinnen. Aber jetzt sind Sie dran.
Ich wollte vielleicht nochmal Kontext geben zu dem, was Carlo Masala gerade gesagt hat, was die Intention betrifft. Es gibt ja verschiedene Interpretationen, was wollte Putin eigentlich bewirken durch diesen Krieg. Und meine Interpretation ist, sind im Prinzip 3 Dinge. Einmal geht es konkret um die Ukraine selbst. Und da, glaube ich, geht es um eine Entsouveränisierung der Ukraine. Also es geht nicht um Territorium, es geht auch nicht um die NATO. Es geht darum, die Ukraine zu kontrollieren und im russischen Orbit zu halten und nicht nach Westen abdriften zu sehen. Aber es gibt auch einen zweiten Punkt darüber hinaus und den hat Putin oder den hat die russische Regierung schriftlich festgelegt, nämlich in den Verträgen vom 17. Dezember 2021. Da hat Russland zwei Vertragsentwürfe vorgelegt, einen an die NATO und einen damals an die Biden-Administration. Und da geht es um eine Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Und das ist, was hinter diesem Krieg steckt, hinter dieser ersten Priorität Ukraine, gibt es ein weiteres Ziel. Und das ist eben, eine Pufferzone zu errichten in Europa, nicht an quasi auf russischem Territorium gegenüber der NATO, sondern dem NATO-Territorium. Eine Forderung von Russland, eine Kernforderung war die Rückabwicklung der militärischen NATO-Osterweiterung, also quasi die NATO zurückzuentwickeln auf den Stand von 1997, bevor sie erweitert wurde. Das heißt, dass da keine militärischen Installationen stehen, dass da keine Truppen stehen. Eine Forderung war, dass die Amerikaner ihre Nuklearwaffen aus Europa abziehen, während die Russen gleichzeitig aber ihre Nuklearwaffen, ihr Dispositiv unverändert erhalten hätten können. Das heißt, es gibt die Intention zumindest, und das nicht erst seit dem Krieg, sondern eigentlich, ich glaube, offensichtlich seit 2014, die Grundbedingungen für die europäische Sicherheitsarchitektur neu zu verhandeln, zurück zu Einflusssphären, zurück zu, die Großen können machen, was sie wollen, und die Kleinen müssen sich da irgendwie unterordnen. Und der dritte Punkt ist, dass es geht auch um das Wiedererstarken Russlands auf der Weltbühne, eine Großmacht zu sein auf Augenhöhe mit China und mit den USA. Und ich glaube, wir dürfen nicht immer nur quasi auf die Ukraine gucken oder sondern wir müssen die dahinterliegenden Neuordnungsideen, die Putin hat, ganz stark berücksichtigen.
Darf ich das nochmal ganz kurz, weil das ein Argument ist, das ich auch immer mache. Ich spitze das einfach zu. Wir haben viel zu lange nicht sozusagen diesen Ukraine-Konflikt, diesen russischen Aggressionskrieg, als einen Weltordnungskonflikt begriffen. Was ja im Kern ist, es geht letzten Endes, bei der Frage, setzt sich Russland in der Ukraine durch, geht es natürlich um die Ukraine. Aber am Ende des Tages geht es um die Frage, trägt das dazu bei, die Welt so zu ordnen, wie Russland und China es sich schwerpunktmäßig vorstellen. Nicht umsonst sind die Chinesen so happy über diesen Krieg, streckenweise, weil er natürlich auch die Amerikaner gebunden hat. Aber wenn Sie sich angucken, die Kommuniqués, der Russen und der Chinesen in den letzten 3 Jahren, jedes Mal, wenn die sich getroffen haben, jedes Kommuniqué der BRICS-Staaten, da ist ganz klar, es geht um die Frage einer neuen Weltordnung. Es geht um die Frage von neuen Normen, neuen Regeln und neuen Institutionen. Ja, es geht um die Ablösung des alten liberalen Weltsystems. Und das wird sehr deutlich und sehr offen gesagt. Und wir haben lange Zeit diesen russischen Aggressionskrieg jetzt nur mit Blick auf die Ukraine gesehen und der Auslöschung ukrainischer Souveränität. Einige sind weitergegangen mit der europäischen Komponente, aber wir müssen ihn viel, viel stärker auch als ein Teil eines Weltordnungskonfliktes. Das ist ein Weltordnungskrieg sehen.
Da kommen Sie ins Spiel. Sie haben darüber geschrieben, ein großes, dickes Buch über Russland und die Weltordnung, letztlich.
Ja. Also ich würde es gerne sehr deutlich unterstreichen, also in zweierlei Hinsicht. Einmal, wenn Russland die Ukraine verliert, ist es tatsächlich kein Imperium mehr, nicht so wie Russland sich jedenfalls als Imperium vorstellt. Und umgekehrt, das hat mal der amerikanische Politikberater Brzezinski so formuliert, wenn es die Ukraine hat, ist es automatisch in einer imperialen Rolle, weil die Ukraine eben erhebliche Ressourcen hat, aber auch an den strategischen Wegen zwischen dem Kaukasus, dem Mittelmeer und letztlich auch Zentralasien liegt und Osteuropa. Zweiter Punkt kommt dazu, also was Carlo Massala schon gesagt hat, es geht um Gewinnen oder Verlieren in einem Weltordnungskrieg, und das ist vielleicht ein Punkt, den Trump nicht ganz erkennt. Also wenn Russland diesen Krieg gewinnt, dann hat auch Amerika verloren, nicht? Das wird aus der Washingtoner Perspektive im Moment nicht so gesehen, aber es wäre die Folge davon. Und dann ist letztlich noch, wenn ich das noch eben weiterführen darf, also diese strategische Diskussion ist unglaublich wichtig, ist etwas, was wir vor einigen Jahren gar nicht hatten. Also diese Diskussion, die jetzt hier von Ihnen beiden geführt worden ist. Aber natürlich gibt es noch Dimensionen, die darüber hinausgehen. Also Russland versucht ja auch über Cyberkrieg auf Deutschland zuzugreifen und vor allen Dingen die öffentliche Meinung zu beeinflussen in Deutschland. Also wir haben in Deutschland mit der AfD, mit dem BSW, teilweise auch mit der Linken, einfach Parteien, die auf der russischen Seite stehen und die gezielt auch, zumindest bei der AfD kann man das sagen, die auch gelenkt werden. Nicht? Insofern ist es ein Konflikt, der einerseits ein Weltkonflikt ist, aber der auch ein Konflikt ist, der hier in jeder einzelnen Stadt in unserer Gesellschaft ausgetragen wird. Und ich meine, wenn Sie Freunde oder Verwandte haben, die dazu neigen, die AfD zu wählen, und denen möglicherweise aber unser Land am Herz liegt, dann raten sie ab. Ne? Also es wird auch auf dieser Ebene entschieden.
Sie kriegen sofort das Wort. Ich würde gerne noch eine kleine Nachfrage stellen. Was ich mich immer frage, wenn es ein Weltordnungskrieg ist und Putin als Großmachtdenker und Imperialist seine Boots on the ground überall mit Recht hinstellen will. Welche Rolle spielen dann solche Denkmodelle wie Ruski Mir, das dritte Rom, also Russland als sozusagen das Vorbild für alle großen nationalen, kirchlichen, religiösen, traditionalistischen Bewegungen?
Okay. Im Gegensatz zur Sowjetunion hat Russland heute keine eindeutige Ideologie. Nicht? Die Sowjetunion hatte den Marxismus-Leninismus, der war irgendwie kodifiziert und damit konnte man einfach argumentieren. Und Russland heute hat so ein Hybrid von Zivilisationsvorstellungen, historischen Ideen, die zusammengenommen aber eben eine hohe Leitungsfunktion haben. Und das ist etwa diese Idee vom dritten Rom, also eine Vorstellung, die aufs 16. Jahrhundert zurückgeht und dann lange vergessen worden ist, im 19. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. Und danach hat Russland einen universalistischen Auftrag als Imperium in der Folge von Byzanz und von Rom. Nicht? Aber das ist nicht die einzige Idee. Ich würde auch sagen, heute nicht die vorrangige. Heute spielt eine sehr große Rolle dieses Eurasiatum, also eine Vorstellung von einer zivilisatorischen Gemeinsamkeit der europäischen Russen und der Asiaten als Landvolk im Gegensatz eben zu den Seemächten, also sehr stark gegen Amerika gerichtet. Und dann spielt aus meiner Sicht eben auch die Geschichte eines langwährenden Konfliktes zwischen Russland und der europäischen Öffentlichkeit eine große Rolle, also ein Konflikt, der im 19. Jahrhundert entstanden ist und etwa in der polnischen Frage virulent wurde. Ne?
Danke, also das alles als ideologisches Unterfutter. So, ja, jetzt ja. Sie.
Ich hätte erst eine Fußnote, jetzt habe ich leider zwei, aber ja. Ich mache es schnell.
Alles gut.
Ich bin mir nicht sicher, ob das in den USA nicht gesehen wird. Ich glaube eher, es gibt eine Art Geistesverwandtschaft im Denken zwischen Putin und Trump und eigentlich auch Xi. Der Glaube, starke Männer machen Geschichte. Der Glaube, Großmächte haben eine besondere Souveränität, sind an Regeln und Normen nicht gebunden, an die kleinere Länder gebunden sind, und Macht schafft sozusagen Recht, ist, glaube ich, weit verbreitet. Und ich finde es sehr auffällig, dass jetzt gerade in der zweiten Trump-Administration, anders als in der ersten, noch gar nicht klar ist, wie auch die amerikanische Politik gegenüber China aussehen wird. In der ersten Trump-Administration war die sehr, sehr konfrontativ. Jetzt ist sie das, wenn man Trump selber beobachtet, gar nicht so sehr. Ich glaube, dass da auch der Versuch dahinter stehen könnte, quasi, es gibt hier drei Großmächte und wir ordnen die Welt nach unseren Vorstellungen aus. Der zweite Punkt ist, ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, wenn Sie sagen Boots on the ground und Russland überall oder Russland und die AfD. Russland ist extrem gut darin, Schwächen auszunutzen, die da sind, die vorhanden sind. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu denken, Putin ist der große Masterstratege, der Puppenspieler, der uns alle in der Hand hat. Aber Putin ist unglaublich gut darin, Schwächen in westlichen Gesellschaften zu identifizieren und da zu zersetzen, Keile reinzutreiben und zu streuen. Und ich glaube, dass die AfD und BSW in Teilen natürlich, klar, also zumindest bei der AfD wissen wir es ja, Gelder geflossen sind und so weiter. Aber ich glaube, dass es auch so eine Allianz ist von Kräften, die in gewisser Weise zum Beispiel, was die Ablehnung von Europa, der Europäischen Union, Wokeism und so weiter auch an einem Strang ziehen. Und deswegen geht es mir, wenn wir darum streiten oder sprechen, wie müssen wir uns jetzt aufstellen, neben dem Militärischen auch immer sehr darum, für gesellschaftliche Resilienz zu plädieren und quasi aufzuzeigen, dass Russland nicht unbedingt jetzt den großen Krieg gegen Warschau oder gegen Berlin vorbereitet. Allein aus Ressourcen halte ich das nicht für möglich. Aber was Carlo Masala in seinem Buch aufgezeigt hat, ist ja auch eine Schwäche des Westens, wo es darum geht, wie groß ist der Zusammenhalt, wie groß ist das Vertrauen. Und da reinzugehen, ist eben wesentlich weniger ressourcenaufwendig. Und Gesellschaften durch Desinformation zu spalten oder durch Sabotageakte, kritische Infrastruktur zu zerstören, ist eben wesentlich leichter mitunter und kostengünstiger.
Bevor ich Sie als Sicherheitsexperten dazu noch mal ausführlicher befrage, habe ich aber noch eine Nachfrage. Wenn wir das, was Sie jetzt gesagt haben, umdrehen, gibt es denn einen Plan für die Annäherung von Trump an Putin? Also was denkt sich der Mann in Washington, wenn er Putin hofiert?
Oh, der Mann aus Washington hat das ja auch schon relativ klar und deutlich gesagt. Er möchte in erster Linie Geschäfte machen, und zwar in erster Linie persönlich oder durch seine Familie. Es ist das Denken in Deals. Der möchte verschiedene Dinge. A, in der Ukraine möchte er ein Wahlkampfversprechen umsetzen, ganz einfach. Er hat gesagt, ich bringe da Frieden, deswegen hat er das am Anfang versucht. Jetzt langsam merkt er schafft es nicht, aber deswegen war seine erste Energie. Außerdem sieht er die Ukraine im Prinzip als Stolperstein auf dem Weg zu einer besseren Beziehung mit Russland. Jeder amerikanische Präsident hat am Anfang seiner Amtszeit versucht, diesen Reset mit Russland hinzukriegen. Relativ schnell haben in der Regel amerikanische Präsidenten gemerkt, dass das nicht unbedingt auf so offene Türen stößt und sind dann davon wieder abgekommen. Bei Trump bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, Trump hat den persönlichen Ehrgeiz zu schaffen, was Biden nicht geschafft hat, was Hillary Clinton nicht geschafft hat, als sie, ich weiß nicht, ob Sie das Bild noch kennen, auf diesen Knopf gedrückt hat, so nach dem Motto, jetzt geht's nochmal neu los. Er möchte, glaube ich, eine belastbare Arbeitsbeziehung mit Russland haben zum beiderseitigen Nutzen. Er hat die Arktis ins Spiel gebracht, also Ressourcenzugang da. Und was ein ganz großes Motiv ist, ich glaube da nicht dran. Ich kann Ihnen erklären, warum das meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt ist. Aber ein großer Gedanke ist, dass diese Achse zwischen Russland und China etwas ist, was auch die beiden Administrationen sehr vorangetrieben hat, indem sie die beiden quasi als Gegner Amerikas identifiziert hat und die zusammengetrieben hat. Mhm. Was Trump jetzt machen möchte, ist, diese Achse zu spalten. Er möchte im Prinzip mit Russland und mit China getrennt jeweils Deals machen, Geschäfte machen und das ausbalancieren. Also wir nennen das den Reverse Kissinger, aber ja, also ich persönlich glaube nicht, dass das zum Erfolg verurteilt ist, aber es ist etwas, was ich in Washington sehr gehört habe als dahinterstehendes strategisches Ziel.
Zwei Fragen. Sie hat gerade gesagt, Putin ist nicht der Master-Strippenzieher, von dem wir glauben, dass er weiß, wie man Schwächen ausnutzt, und er setzt sich sozusagen mit diesen Schwächen in die Lücken rein. Wenn ich mir aber anschaue, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, nehmen wir nur Deutschland: Sabotage, Cyberkrieg, Drohnenüberflüge, Spionage in Russland, in Deutschland im Tiergarten, Morde, Giftmorde in anderen Ländern, Angestellte sozusagen, Hilfsspione aus unterschiedlichen Ländern, Provokationen. Ich könnte die Liste jetzt lange fortsetzen, Sie könnten sie noch länger fortsetzen. Dann sieht das doch nach einem ziemlichen Plan aus.
Es ist ein Plan. Und es ist natürlich der Plan, sozusagen unsere demokratisch-freiheitlichen Gesellschaften zu schwächen. Es ist der Plan, dass immer mehr Leute Da spielt Desinformation eine große Rolle, teilweise spielen Cyberattacken auch eine große Rolle, dass immer mehr Leute das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit des demokratischen Verfassungsstaates verlieren. Natürlich ist das ein Plan. Ja? Es ist, ich glaube, Jana hat das jetzt nicht so gemeint, sozusagen, dass alles, was da Putin macht, sozusagen nach einem großen Masterplan, der seit 15 Jahren aufgeschrieben ist, läuft. Aber diese Schwächung unserer Gesellschaften ist ein Plan, weil sie halt überall in Europa passiert, dort, wo letzten Endes Politik und Gesellschaft eigentlich eine relativ stabile Position mit Blick auf Russland einnimmt, in dem Sinne sozusagen, dass Russlands militärische Abenteuer sozusagen zurückzudrängen sind. Und ich würde ja dann auch noch weitergehen, jetzt kommen wir nochmal zu der AfD. Die AfD ist natürlich kein Kind von Russland, das ist nicht der Punkt. Aber letzten Endes ist es halt so, wir haben ja die Dokumente, wo ein Markus Frohnmeier, ich glaube, der wird jetzt Kandidat für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg der AfD, der wird dort in den entsprechenden Kreisen als unser Mann im Bundestag betrachtet. Ja, ein Max Moosdorf, außenpolitischer Sprecher der AfD, lässt sich seine Reisen nach Russland von den Russen finanzieren. So. Und ich sage ja auch, Herr Schulz-Wessels hat das gerade gesagt, ich sage, so unerfolgreich sind die Russen nicht mit ihren Kampagnen
hier. Na eben.
Also wenn Sie sehen, bei den letzten Bundestagswahlen, jetzt ist das BSW nicht reingekommen, aber wenn Sie diese Stimmen nehmen, die fast 5% sind, ja, haben Sie ein Viertel der Wähler, die bei der letzten Bundestagswahl zur Wahl gegangen sind, haben pro-russische Parteien gewählt. Die haben die nicht deshalb gewählt, weil sie pro-russisch sind, aber sie haben das pro-russische billigend in Kauf genommen. Das ist kein Hindernisgrund gewesen, diese Parteien nicht zu wählen. Das ist für mich ein relativ großer Erfolg sozusagen russischer Desinformationskampagnen, die hier in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden. So, das muss man ganz einfach sehen.
Jetzt müssen wir demnächst in die Schlusskurve, aber ich habe sozusagen noch so viele Fragen, dass ich sie jetzt abkürze und trotzdem auf das nächste Thema schieße, weil Sie haben nämlich bei Maischberger Herrn Stegner sehr schön eingenordet. Herr Stegner als einer der Unterzeichner.
Das war mir eine große Freude.
Der Unterzeichner. Des offenen Briefes in der SPD. Wir fokussieren uns auf die AfD und auf das BSW, die ja auch in den letzten Monaten seit der Bundestagswahl nicht mehr wirklich vorkommen. Interessante Beobachtung. Aber auch die SPD ist ja inzwischen einigermaßen unterschiedlich unterwegs. Und zwar sind es überwiegend nicht aktive Bundestagsabgeordnete, aber es sind auch ganz relativ viele Promis dabei, Mützenich und Eichel und so. Das kann man jetzt auch nicht kleinreden. Und Stegner sagt ja, wir kriegen wahnsinnig viel positives Feedback aus der Partei. Also ist die alte Russland-Fraktion wieder da oder ist sie nur lauter?
Also ich glaube, in beiden Parteien, ich nehme da jetzt die CDU auch dezidiert mit in Haftung, hatten wir eine Situation, das war für die SPD natürlich, glaube ich, nur dramatischer, weil sie in der Phase an der Regierung war, so dass die CDU sich so ein bisschen besser wegducken konnte. Aber was wir sehen ist, das wäre jetzt meine Interpretation, diese, wir müssen, ja, im Prinzip, ich sag's jetzt mal ganz blöd, diese alte Rapallo-Fraktion, die in den deutschen Parteien immer vorhanden war und wo sozusagen das auch mal unter Merkel handlungsbestimmende Politik war. Also wir mit den Russen und dann ist alles gut, was das Vorfeld denkt, ist völlig egal. Die haben 2 Jahre lang einfach nur den Kopf eingezogen. Ich finde das zum Beispiel interessant, dass der ehemalige Russlandbeauftragte der Bundesregierung, der SPD-Abgeordnete Gernot Erler, den haben sie 2,5 Jahre lang nicht gehört. Ja, der ist mit dem 24.02.2022 in der Versenkung verschwunden.
Ist das der noch Russland-Auftragter?
Nee, aber das ist jetzt, der hat jetzt dieses Manifest mit unterzeichnet. Das ist seine erste öffentliche Stellungnahme. Nach 3 Jahren ist es das Manifest. Und da kann ich Ihnen so einige Sachen sagen. Diese Treffen, die in Baku stattfinden, aus beiden Parteien unterschiedlich. Die SPD eher, ich sag jetzt mal so, strategisch-ideologisch, die CDU eher wirtschaftlich orientiert, da geht es um Gas und dort die deutsche Wirtschaft, die kommen jetzt wieder an die Oberfläche, weil sie natürlich mit dem Trump, mit der Amtsübernahme Trump jetzt die Möglichkeit sehen, dass sozusagen diese aus ihrer Perspektive vermaledeite Politik, in der man sozusagen jetzt versucht, sozusagen Russland zurückzudrängen in der Ukraine, ne, die Ukraine am Leben zu halten, dass das sich jetzt möglicherweise wendet und das jetzt wieder Möglichkeiten sowohl für Ideologie als auch Ökonomie, also Geschäfte bietet, die kommen jetzt wieder, die poppen wieder. Das ist wie so, wenn sie jemanden umbringen und den in den See schmeißen, dann ist er erstmal weg, aber so je dicker der Bauch wird, desto mehr kommt er wieder an die Oberfläche.
Das lassen wir jetzt mal so stehen, unkommentiert. Okay, ich habe noch jeweils eine...
Das Bild war jetzt nicht so schlecht, oder?
Ich habe noch jeweils eine große und schwere Frage an Sie drei nacheinander und dann gebe ich mal an Sie ab und Sie können sich schon mal überlegen, was Sie alles anmerken wollen. Frau Puglerin, Scholz hat ja die erste Zeitenwende wenige Tage nach dem 24. Februar 2022 ausgerufen und trotzdem den Konflikt, wie wir ja schon debattiert haben, nicht sehr dezidiert vorangetrieben, was eine Strategie anging und einen Plan zur Rettung der Ukraine. Ohne strategisches Ziel und ohne die Formulierung eigener Interessen und ohne langfristige Ideen und im Konzert der ebenso zerstrittenen Großmächte wurde das nicht so richtig. Was Sie fordern jetzt, eine zweite Zeitenwende. Was soll die bewirken?
Naja, also man sollte erstmal da anknüpfen, wo man es hat liegen lassen, weil die erste Zeitenwende ja in einer wirklich sehr, sehr guten, mich damals völlig vom Hocker reißenden, weil ich dachte, dass ein SPD-Kanzler sowas sagt, hätte ich nie für möglich gehalten, Rede begonnen hat, ist danach ja, hat ja erstmal im ganzen ersten Jahr, also einen sehr schleppenden Beginn und ist mit einer, ja, ist im Prinzip von einem revolutionären Prozess, den ich glaube, dass wir ihn brauchten, in so einen evolutionären, wir entwickeln mal vor uns hin, Prozess übergegangen. Und ich glaube, dass wir jetzt im Prinzip noch in einer strategisch schlechteren Position stehen, weil unsere Antwort auf die erste Zeitenwende als Bundesregierung, als Olaf Scholz, war ja, ich hänge mich im Prinzip an die im Weißen Haus entwickelte Strategie dran. Ja. Also, und das haben alle Europäer gemacht. Damals war das ja so, dass die amerikanischen Geheimdienste die Invasion haben früh kommen sehen. Im Oktober 2021 waren die Amerikaner überzeugt, es gibt Krieg. Die Europäer haben das nicht geglaubt. Sie haben die Informationen bekommen, aber sie haben das nicht für möglich gehalten, weil sie dachten, das ist doch nicht im russischen Interesse. Das heißt, die Europäer sind sehr hart überrascht worden. Nicht alle, die Briten nicht, die Balten nicht, aber die Deutschen, die Franzosen. Und hatten im ersten Moment überhaupt keine Möglichkeit zu reagieren. Und die Amerikaner sind reingegangen, haben eine Rolle gespielt, die sie im Kalten Krieg immer gespielt haben, aber eigentlich nicht mehr spielen wollen und unter Trump schon gar
auch
nicht.
Auch schon unter Biden nicht mehr.
Auch schon unter Biden nicht mehr spielen wollten, aber haben das noch einmal gespielt. Und wir haben uns im Prinzip im Geleitzug eingereiht hinter amerikanische Führung. Das können wir jetzt nicht mehr. Also unsere Antwort auf die erste Zeitenwende war im Prinzip die Stärkung der NATO, die Stärkung des transatlantischen Verhältnisses und die noch stärkere Abhängigmachung von den USA. Auch rein materiell, weil wir unheimlich viel amerikanische Waffen gekauft haben, weil wir Fähigkeitslücken schnell schließen wollten und weil wir gesagt haben, wir brauchen die Amerikaner, es geht nicht ohne.
Also war die Zeitenwende eigentlich eine Rolle rückwärts?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, ich wäre auch gar nicht so negativ, wenn ich mir angucke, wo Deutschland gestartet ist und wo es jetzt ist. Das ist ja jetzt nicht nur seit dem Regierungsantritt passiert. Es kommt immer darauf an, woran messe ich das? Messe ich das an dem, wo ich vorher war oder messe ich das an dem, wo ich hin muss? Wenn ich es dran messe, wo ich hin muss, dann sind wir erst am Anfang eines Prozesses. Aber intellektuell ist eben unsere erste Antwort auf die Zeitenwende gewesen, die Stärkung des transatlantischen Verhältnisses. Und diese Antwort fällt jetzt weg. Oder ist zumindest sehr fragwürdig. Das heißt, wir haben jetzt mit der zweiten, oder deswegen glaube ich, dass diese Woche, die dann damit der Münchner Sicherheitskonferenz, die dann geendet ist mit den Bildern vorm Kamin mit Zelensky, im Prinzip für uns eine zweite Zeitenwende war. Ein zweiter Weckruf, ein zweiter Moment, der uns deutlich gemacht hat, unser eingeschlagener Weg, das, was wir seit 75 Jahren betreiben, funktioniert so nicht mehr. Wir müssen eigenständiger werden, wir müssen uns mehr auf uns selber verlassen. Und deswegen glaube ich, dass der Weg noch weiter geworden ist, noch schwerer geworden ist und wir eben noch ganz am Anfang stehen. Aber ich würde jetzt wirklich nicht sagen, also ich finde immer noch, dass damals ein SPD-Kanzler viele dieser Entscheidungen getroffen hat, hätte ich mir damals oder kurz vor Kriegsausbruch so nicht vorstellen können. Deswegen finde ich das immer ein bisschen wohlfeil, immer nur zu sagen, da hat nichts funktioniert oder nichts, da ist nichts passiert.
Darf ich eine Sache?
Ja.
Der Journalist Christoph Schwepper hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, das heißt Zeiten ohne Wende. Und da zitiert er den Staatsminister im Bundeskanzleramt, Wolfgang Schmidt, mit dem er mehrere Interviews geführt hat über diese Phase. Wo Wolfgang Schmidt zitiert wird mit Zeitenwende war nie ein Programm. Und ich glaube, das ist das Problem an dieser ganzen Frage.
Jetzt muss ich aber fragen, sondern?
Naja.
Eine Rede.
Es war eine Rede. Es war
eine Rede. Und ein Tatbestand. Ne?
Genau.
Also er beobachtet eine Zeit.
Genau. So. Und da steckt schon viel dahinter.
Okay. Ich muss jetzt mal mit Brille aufsetzen, weil ich muss ein Zitat vorlesen, das muss ich richtig vorlesen. Jürgen Habermas wirft der Bundesregierung und übrigens Ihnen auch angesichts des russisch-ukrainischen Krieges vor, einer zu Recht überwunden geglaubten militärischen Mentalität zur Wiederbelebung zu verhelfen.
Völlig hat er recht? Unfug. Nein, natürlich ist das Blödsinn. Wir haben diese Militär. Naja, der Punkt ist ja folgender. Ich meine, wir haben es mit einem Aggressor zu tun, der ein anderes Land überfällt, von dem man annehmen muss, dass er sozusagen damit nicht zufrieden ist. So, und jetzt ist die Frage, wie begegnet man dem? Jetzt sind wir dem unter anderem begegnet, und das ist das, was mich halt immer ärgert. Das war auch bei diesem Stegner-Ding bei Maischberger. Ich finde das halt ehrlich gesagt verlogen, so nach dem Motto, man muss Diplomatie machen. Wir machen seit 3,5 Jahren Diplomatie. Wir machen seit 3,5 Jahren Diplomatie, und zwar alle. Und die Antwort aus Moskau ist immer, es interessiert uns einen feuchten Kehricht. Wir wollen das, was wir wollen, Ende aus die Maus. Lassen Sie mich ausreden, Sie werden sicherlich später die Gelegenheit haben. Aber jetzt ist ein Podium hier. So. Wenn wir uns die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angucken, dann haben alle deutsche Kanzler, alle durchgehend, natürlich mit Moskau verhandelt, als Moskau sozusagen noch marxistisch-leninistisch war. Sie wussten aber immer, sie können das nur auf der Basis einer eigenen militärischen Stärke. Weil wenn das nämlich schief geht, die Verhandlungen, dann brauchen sie eine Option B. Das haben wir die letzten 30 Jahre nicht gemacht. Und da kann man sagen, ja, das kann man nachvollziehen, weil letzten Endes wir nicht mehr davon ausgegangen sind, dass sozusagen Moskau eine Bedrohung für den gesamten Kontinent darstellt. Jetzt stellen wir fest, Moskau stellt eine Bedrohung für den gesamten Kontinent dar. Also ist jetzt wieder der Punkt dahin zu kommen, wo wir mal waren in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich unabhängig davon, ob es ein Sozialdemokrat oder ein Christdemokrat war, der hier gerade sozusagen die Amtsgeschäfte geführt hat, nämlich die Kombination aus militärischer Stärke und aus dieser militärischen Stärke heraus Verhandlungsangebote zu machen. Was die Europäer realisieren müssen, ist ganz einfach, Putin interessiert sich einen feuchten Kehricht für europäische Kompromissvorschläge. Und das zeigt er immer wieder sehr deutlich. Wie Putin sozusagen auch die Europäer vorgeführt hat, als sie da bei Zelensky waren, also nachdem Merz sozusagen da seinen Amtsantritt hat und dahin gefahren ist. Für Putin sind die USA, das hat Herr Schulz-Wessel und Frau Pugliarin ja ausgeführt, für Putin ist der Referenzpunkt sind die USA. Der will mit den USA auf Augenhöhe verhandeln. Der will nicht mit einem deutschen Bundeskanzler über Frieden in der Ukraine verhandeln, weil das aus seiner Perspektive begibt er sich da runter in die zweite Liga. Der will aber in die Champions League der internationalen Politik. Und von daher ist diese ganze Debatte von denen, die sagen, ja, zu wenig nicht Diplomatie und keine Diplomatie, von vorn bis hinten empirisch falsch und verlogen.
So, jetzt. Bekommen Sie das Schlusswort auf dem Podium. Sie haben neulich geschrieben, das fand ich sehr hübsch, als Imperium agiere Russland nach wie vor erfolgreich. Sehen, auch nicht sehen wollen. Im Westen wurde das zumindest die letzten 10, 20, 30 Jahre trotz vieler Frozen Conflicts und vieler aggressive Akte gerne übersehen, Stichwort Obama-Regionalmacht. Wenn Sie heute auf diese vergangenen Jahre und Jahrzehnte zurückblicken, was haben wir gelernt, was haben wir nicht gelernt und was hätten wir früher lernen sollen?
Also ich glaube, einer der grundlegenden Fehler, die wir gemacht haben und zum Teil eben immer noch machen, ist, dass wir Russland so anschauen, wirtschaftlich, demografisch und dann zu dem Schluss kommen, das kann ja gar keine Bedrohung sein. Nicht? Es ist hier so ein Flugblatt verteilt worden, was Sie vielleicht auch gesehen haben, wo auf der einen Seite eben das die Bevölkerungszahl von den NATO-Staaten gezeigt wird und auf der anderen Seite eben von Russland. Entsprechende Gegenüberstellungen gibt es natürlich auch beim Bruttosozialprodukt und so weiter. Und mit solchen Argumenten ist vor 2022 und auch schon vor 2014 argumentiert worden, dass Russland gar nicht angreifen könne. Nicht? Das ist jetzt falsifiziert worden, diese Annahme. Und dennoch wird sie ja immer noch angeführt. Ne? Also merkwürdigerweise und gegen alle Evidenz.
Ja, vor allem nicht angreifen wolle. siehe Sarah Wagenknecht, aber das ist ein
anderes Thema. Ja, und der Punkt, und das meinte ich eben mit Russland als Imperium, was immer noch erfolgreich agiert ist, man kann eben, wenn man ein diktatorisches Umfeld hat, kann man eben die Entscheidung fällen, dass die Ökonomie zweitrangig ist und alles auf imperiale Expansion oder auf Druck, den man auf andere Staaten ausübt, setzen. Und Putin, um nochmal auf diesen Zusammenhang von Wirtschaft und imperialer Politik einzugehen, der ist insofern tatsächlich sowjetischen Verhältnissen verhaftet, als er so eine Kommandovorstellung in Bezug auf die Wirtschaft hat. Also er denkt, er könnte seiner Notenbank einfach etwas vorgeben und die müssten es dann machen. Und dass es eben Wirtschaftsgesetze gibt, die einfach nicht seinem Ukas unterliegen, das begreift er nicht und das haben auch schon die sowjetischen Kader nicht begriffen. Also an der Stelle gibt es wirklich eine enge und nachweisbare Verbindung. Vielleicht noch ein Wort, wenn ich noch darf, zur Zeitenwende. Also das hat ja zwei Aspekte. Einmal kann man sagen, es ist eine Zeitenwende, wenn sich objektiv etwas verändert, so wie sich 2014 was verändert hat und 2022 nochmal. Dann ist aber die Frage, wird das auch zu einem Sprechakt? Also erklärt jemand, das ist eine Zeitenwende, findet die in den Köpfen statt? 2014 war da nichts. Also ich habe mir das jetzt mal für mein neues Buch genauer angeschaut. So die stärksten Aussagen, die man bekommt, ist, wir müssen jetzt mal unsere traditionelle Ostpolitik überdenken, ne?
Tausend Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben. Ich bin sicher, nicht alle von Ihnen sind mit allem einverstanden gewesen, was Sie heute Abend hier gehört haben. Aber das ist ja eine wunderbare Rampe. Jetzt können Sie nach Hause gehen, weiter streiten, böse Briefe schreiben. Die können Sie möglicherweise ans Schelling-Forum schicken. Und jedenfalls hoffe ich, selbst wenn Sie nicht der Meinung der Podiumsmitglieder waren, sind wir alle der Meinung, dass hier extrem viel Engagement und extrem viel Expertise saß. Dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Applaus